Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zu grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Ich freue mich total auf dich, Deike. Deike Wilke habe ich zu Gast hier. Er ist Gründer und CEO von Flexality. Das ist ja schon fast wie ein Zungenbrecher. Flexality, was macht ihr denn, Deike?
Wir sind Software-Startup im Cleantech-Bereich und bauen Algorithmik für Behind-the-Meter-Verbraucher.
Genügend Stoff, um hier mal in die Tiefe zu gehen. Also Algorithmik hinter dem Mieter, das ist jetzt ein bisschen erklärungsbedürftig. Also Cleantech ist klar, ihr seid also im Umfeld Dekarbonisierung unterwegs. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal den Markt aufspannen, in dem ihr unterwegs seid.
Ja, ich glaube, was die meisten zumindest aus dem Industriebereich kennen, das sind EMS-Systeme, also irgendwie Monitoring-Systeme, Analysesysteme, auch vielleicht um die 50.001, diese Energiemanagement Norm zu erfüllen, dem nachzukommen. Und ja, bei größeren Verbrauchern, also Industriestandorten mit mindestens 1 Million Kilowattstunden, da setzen wir unser EMS-System ein und setzen aber noch einen dazu. Wir liefern eben auch noch eine Algorithmik mit einer KI-optimierten Steuerung nach Strompreisen.
So, was war das für eine Norm? Vielleicht fangen wir damit nochmal kurz an.
Das ist die 50.001, das ist eine Energiemanagement-Norm, die verpflichtet, energieintensive Unternehmen ein Reporting einzuführen, um schrittweise Energieeffizienzen und andere Themen zu verfolgen, um ja, letztendlich besser zu werden. Es wurde jetzt kürzlich nochmal verschoben zum höheren Energieverbrauch, aber ja, es gibt dann noch das Energieaudit.
Okay, welche Unternehmen fallen da drunter? Also was sind da so die, was ist so das? Das ist ja dann auch, das definiert ja auch euren Zielmarkt dann auch.
Ja, genau. Wir haben vor allem Lebensmittelproduzenten eigentlich oder Logistiker, also eigentlich alle Industrien, die irgendwie eine Produktion haben, thermische Prozesse, das ist auch das, womit wir angefangen haben. Und jetzt eigentlich auch aber alle die Unternehmen, die irgendwie Netzengpässe sehen, also große PV-Anlagen bauen müssen, Batteriespeicher, um ihre Produktion auch weiter betreiben zu können. Das sind eigentlich so für uns die klassischen Kunden.
So, und ihr seid jetzt aber ein Softwareunternehmen. Wo genau greift ihr denn jetzt ein in dem Markt?
Wir sind komplett behind the meter. Das heißt, da grenzen wir uns insofern ab, dass wir nicht irgendwie front of the meter Batteriespeicher anschließen und steuern und dann traden. Also unser Algorithmus ist eben kein Algo-Trader sozusagen, sondern wir sind behind the meter. Das heißt, wir laden, lesen alle Daten und unser Algorithmus findet dann die besten Zeitpunkte, um den Verbrauch zu schieben, in die günstigen Zeiten zu schieben und dann möglichst wenig zu verbrauchen, wenn es teuer ist. Und das ist eben eine ganze Palette von Optionen, die wir da uns anschauen.
Du hast ja gerade ein paar Beispiele schon genannt von Lebensmittelherstellern, Logistikunternehmen. Aber ab wo lohnt es sich denn? Ab wie viel Energieverbrauch lohnt sich der Einsatz einer solchen Technologie, die ihr habt?
Ja, das lohnt sich eigentlich schon relativ früh. Wir kennen das natürlich auch aus dem Wohngebäudebereich. Ne? Da ist die Lösung, da gibt es ja auch die meisten Batteriespeicher schon. Allerdings sind Private eben deutlich eher bereit, eine lange Amortisationszeit in Kauf zu nehmen. Wenn wir uns jetzt die Kunden angucken, die wir so haben, dann haben die immer ein paar Millionen Kilowattstunden an Verbrauch, sodass sich dann der Aufwand auch lohnt und wir auch die entsprechenden Schnittstellen vorfinden. Das ist nämlich auch so ein Problem im Wohngebäudebereich. Ab einer gewissen Anlagengröße haben wir eben Industrie, Schnittstellen und dann können wir mit unseren Standards arbeiten und ja, die haben immer ein paar Millionen Kilowattstunden Verbrauch.
So, um es vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, das heißt, es gibt einen Betrieb, die verbrauchen möglicherweise jetzt diese 1 Million Kilowattstunden im Jahr und haben da unterschiedliche Verbrauchsläufe. Tagsüber möglicherweise mehr verbraucht, nachts eben weniger. Dann gibt es Wochenenden, wo vielleicht nicht produziert wird. Dann gibt es vielleicht Produktionsspitzen, wo vielleicht mehr produziert wird. Das heißt, das alles analysiert ihr und könnt ihr das erfassen und auch entsprechend dann auch optimieren.
Richtig. Also wir haben schon an ganz verschiedenen Enden angefangen, die Kunden zu betreuen. Also dazu gehören alle möglichen Formen der Analyse und auch Szenarioanalysen, ne? Also wie muss man jetzt die PV-Anlage ausrichten und so weiter und so fort. Das kippen wir alles in unser Tool rein und arbeitet dann auch mit den Algorithmen, die am Ende auch in dem Betrieb funktionieren würden. Damit können wir sicherstellen, dass wir auch nicht einfach nur irgendwas ausrechnen, sondern dass sich das dann am Ende auch bewahrheiten wird, was jetzt, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
Und ihr geht jetzt in diese Betriebe hinein und lasst euch jetzt die historischen Energieverbräuche geben, um dann daraus dann rauszurechnen, wie der optimale Verlauf ist in Zukunft? Oder geht ihr erstmal rein und schaut euch so einen Beispielmonat an? Oder wie lernt euer System denn tatsächlich die richtigen Analysen zu fahren?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, weil wir haben natürlich oft auch relativ miserable Datenqualität, mit der wir dann arbeiten müssen, und dann simulieren wir im Grunde den Zustand nach. Das ist insofern jetzt immer einfacher geworden, weil wir auch echt viele Kunden uns schon angeguckt haben und wir auch einfach sehr, sehr geübt und erfahren sind damit. Manchmal muss man das dann eben auch ergänzen, vielleicht nochmal eine neue Prognose oder eine neue Simulation dazu machen. Letztlich lernt unser System dann am Ende erst, wenn es im Betrieb ist. Das heißt, wir sind dann implementiert, das ist dann also der zweite Schritt, und dann kann unser System die Anlagen kennenlernen und dann senden wir täglich mehrmals Fahrpläne, um diese Anlagen so zu steuern, dass wir eine Kostenoptimierung haben. Und die Kostenoptimierung ist natürlich auch wieder ein Stück weit individuell, wobei wir auch da klassische Fälle haben: Arbeitspreisoptimierung und Netzentgeltoptimierung. Und die Arbeitspreisoptimierung, gerade netzseitig, lässt sich dann eben so optimieren, dass man zum Beispiel erstmal nur den Tarif optimiert und dann im zweiten Schritt den Tarif mit dem Kunden auch neu verhandelt. Genauso kann es aber auch sein, dass es sich eigentlich vor allem lohnt, die PV-Anlage zu optimieren, weil dort auch nur die Hälfte des Stroms genutzt wird. Das heißt, wir haben wirklich eine Variation von Szenarien und auch von Gegebenheiten, die jedes Mal neu zu bewerten sind und wo wir dann auch, also wir brauchen Stammdaten der Anlagen, wir brauchen aber auch historische Daten der Anlagen, müssen sie entweder dann nachsimulieren, wenn sie nicht da ist. Vielleicht will der Kunde ja auch sogar noch was dazu planen, das ist ja auch oft der Fall, ne? Also wer sein Geschäftsmodell oder seine Produktion nicht weiterentwickelt, also das ist auch eher ein seltener Fall. Das heißt, wir haben in jedem Fall eine hohe Komplexität, die unser Tool bewältigen kann. Und ja, nach hinten raus auch viele Möglichkeiten, um weiter zu optimieren. Also was wir auch sehen ist, wenn wir dann erstmal optimieren, lassen sich vielleicht 10% der Einsparungen relativ schnell heben. Und die nächsten 10-20%, da ist dann ein bisschen Arbeit mit drin, weil es sich dann erst über die Zeit zeigt, okay, wie verändert sich vielleicht der Lastgang? Haben wir eine andere Volljahresstundenzahl? Ne? Dann gibt es auch wieder neue Netzentgelte. Also es ist total dynamisch, und deswegen braucht es eben auch eine automatisierte und intelligente Optimierung, die immer diese Rahmenbedingungen einhält, also die Kostenrahmenbedingungen, und dann mathematisch da noch optimiert und gleichzeitig aber auch die Restriktion des Kunden natürlich erfüllt, weil der Kunde verbraucht ja nicht zum Spaß nur Strom, sondern er will ja auch irgendwas produzieren.
Aber heruntergebrochen und ganz einfach formuliert, wenn du jetzt über Kostenoptimierung sprichst, könnt ihr quasi im laufenden Betrieb eine Empfehlung aussprechen, ob es jetzt gerade günstiger ist, von außen extern den Strom zu beziehen oder eben durch Anlagen zu beziehen, die vor Ort Strom erzeugen, wie zum Beispiel PV-Anlagen oder eine Batterie?
Genau, wir sprechen nicht nur eine Empfehlung aus, sondern wir steuern das in Echtzeit, weil sonst wäre ja die Chance schon vertan. Also wenn wir einfach nur im Nachhinein etwas empfehlen, das muss ja voll automatisiert passieren und die Schnittstellen müssen dafür ja auch vorhanden sein.
Und dann natürlich auch nicht nur den Einsatz der entweder Eigenanlage oder des Bezuges von extern, sondern auch dann die Produktion selber. Also habt ihr auch darauf Einfluss, dass ihr sagt, gut, jetzt schieben wir mal so ein bisschen den Kühlungsprozess eine andere Tageshälfte oder die Produktion findet vielleicht dann doch dann mal zum anderen Zeitpunkt statt?
Das ist kundenspezifisch. Der Use Case, mit dem wir ja gestartet sind vor ein paar Jahren, das ist der Kälte-Case gewesen, wo wir eben Tiefkühl-Lebensmittel dann einen Grad kälter gefahren haben, wenn der Strom gerade günstig war. Und dann diese Kälteenergie eben zur Verfügung hatten, wenn der Strom teurer ist oder die Photovoltaikanlage keinen Strom mehr lieferte. Das ist sozusagen ein Einfluss auf die Produktion, die ja im Grunde keinen Einfluss auf die eigentliche Produktion hat. Das ist diese sogenannte Energieflexibilisierung, wie wir sie immer nennen. Dass wir jetzt wirklich Produktion verändern, ist, glaube ich, noch ein Stück weit Zukunftsmusik. Dafür muss das Thema entweder noch wirtschaftlicher werden, also dass wir quasi morgens und abends so teure Preise haben, vielleicht durch eine noch stärkere Gas- und Ölkrise, dass dann die Arbeitgeber den Arbeitnehmern sagen, bitte macht mal mittags getrennt voneinander Pause, dass wir hier mittags mehr Stromverbrauch bekommen. Aber also die Gedanken sind da, aber die Umsetzbarkeit ist noch zu komplex. Ne? Aber wenn man das natürlich jetzt weiterdenkt, ja, dann das Signal wäre ja da, oh, heute scheint die Sonne, heute arbeite ich mal, weil heute verdiene ich irgendwie mehr Geld. Das ist natürlich eine Idealvorstellung.
Mhm. Zu welchem Zeitpunkt ist denn der ideale Zeitpunkt, dass ihr mit euren Kunden auch sprecht? Also ist es eigentlich so im laufenden Betrieb jederzeit? Oder ist es dann, wenn sich der Betrieb Gedanken macht über eine Eigenversorgung? Oder kommt ihr sowieso erst mit Projektentwicklern dann zu dem Betrieb, weil euch vielleicht irgendein Batterie- oder PV-Eigenverbrauchsprojektentwickler, der auch Behind the Meter baut, euch im Schlepptau sozusagen mitnimmt zum Kunden?
Genau, es geht immer mehr in die Richtung, dass wir eigentlich mit Partnern auch zusammenarbeiten, um auch einfach zu sehen, okay, die Intelligenz kommt ja erst, wenn die ganzen Assets gebaut wurden, ne, die teuren Anlagen, die irgendwie siebenstellig kosten, und dann kommt am Ende erst die Intelligenz. Gleichzeitig sind wir ganz am Anfang auch wichtig, um die Fehler zu vermeiden, die passieren, wenn wir erst ganz zum Schluss kommen. Also das ist tatsächlich eine der Herausforderungen, gerade für uns als, wir sind jetzt 15 Mitarbeitende, das gänzlich zu bewältigen bisher, weil Sachen, die einmal gebaut wurden, die werden oft nicht mehr verändert. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel das Tiefkühllager als Speicher nutzen möchte, muss man auch entsprechende Wärmetauscher mit vorsehen. Und das wird oft nicht hinreichend mitgedacht, wenn wir nicht dabei sind. Ja. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, wie man effizient dabei ist. Also bei Batteriespeicherprojekten beispielsweise macht es total Sinn, uns von Anfang an mitzudenken, weil wir dann auch eine Multi-Use-Case-Optimierung simulieren können, was viele andere vielleicht ähnlich machen, aber dann nicht in Betrieb umsetzen können. Das heißt, da sind wir eigentlich von vornherein mit dabei. Aber bei anderen Projekten, die dann auch über viele Jahre geplant werden, kommen wir dann eigentlich erst zum Schluss oder arbeiten mit Partnern zusammen wie Energieberatern, Projektentwicklern, Direktvermarktern.
Ist es denn auch andersherum, dass ihr zuerst diesen Kundenkontakt habt, dann eine Empfehlung aussprecht, wo dann noch eine PV-Anlage und Batterie dann auch gebaut werden sollte und dann holt ihr die Partner quasi mit rein?
Das passiert auch. Das passiert auf jeden Fall auch, ja.
Okay. Wie ist denn dann euer Geschäftsmodell? Also womit verdient ihr euer Geld? Ist das ein SaaS-Modell? Ist das, verdient ihr mit bei der eingesparten Kilowattstunde oder wie ist das bei euch?
Wir rechnen pauschal pro Monat ab mit einer Fee, also die sozusagen die laufenden Kosten deckt und auch ein paar Ingenieursstunden mit beinhaltet, sodass wir den Kunden gut betreuen können, die Software läuft und Kosten gespart werden. Und wir haben zusätzlich noch eine Setup-Fee.
Kannst du über Preise sprechen?
Ja, also für die Implementierung muss man schon je nach Komplexität, also wenn jetzt alles fertig ist, 20.000 Euro, ich glaube, da ist man schon gut mit dabei. Und die monatlichen Fees ist ein kleiner vierstelliger Betrag. Das kommt aber auch mal auf die Größe drauf an. Also wenn man jetzt sehr, sehr große Standorte hat, es gibt keine Listenpreis, sozusagen.
Zeitlux-Sache also.
Also es gibt gute Projekte, ne, wo man auch einfach sieht, wow, yeah, das wird richtig Spaß machen. Und dann gibt es aber auch Projekte, wo man weiß, ne, wir hatten da die bestehenden Steuerungen gebaut. Ne. Also wir müssen ja irgendwo auch gucken, dass wir auch auf unsere Kosten kommen, also dass es gute Projekte werden. Und wir setzen ein bisschen darauf an, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir nur bestehende Infrastruktur haben und die vielleicht schon 30 Jahre alt ist, dann müssen wir ja quasi mit den Kinderkrankheiten dieser alten Anlagen arbeiten. Und das ist sicherlich sehr nachhaltig, aber auch sehr aufwendig. Und das ist eine der größten Herausforderungen sicherlich mit Bestandsanlagen. Also wo dann der Entwickler von den Steuerungen von damals nicht mehr am Leben ist, sozusagen. Da muss dann echt aufgeräumt werden. Viel einfacher wird es bei Neuanlagen, wo man von vornherein auch dann die Schnittstelle mitdenken kann, wo ja man ein Stück weit den Prozess mit begleiten kann und die Optimierung dann auch viel besser laufen, weil die Anlagen besser aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Vorteil mit uns, weil wir sind zur Hälfte Ingenieure und nicht nur reine Softwareentwickler.
Wir hatten in einer unserer letzten Podcast-Ausgaben den CFO von TerraOne hier im Gespräch. Und TerraOne ist ein Batterieprojektentwickler. Die sind jetzt nicht behind the meter unterwegs, wie ihr das sagt, sondern sie sind quasi ja, im Netzbetrieb unterwegs, bringen aber ihre eigenen ja, AI und Algorithmen mit, um genau das zu tun, was ihr jetzt behind the meter auch macht. Ist denn das auch behind the meter ein Thema, das Projektentwickler, PV, Batteriehersteller dort auch ihre eigene Software mitbringen? Ist das dann da an der Stelle dann schon Konkurrenz oder wie würdest du das Wettbewerbsumfeld aktuell beschreiben?
Ja, ist wahrscheinlich auch immer die Frage, wie man das genau framed. Es gibt da ja auch diese ganzen Bezeichnungen, Co-Location und so weiter, die werden ja auch unterschiedlich benutzt. Aber eigentlich sobald irgendwie eine PV-Anlage, ein Batteriespeicher und ein Verbraucher dabei ist, der ein bisschen komplexer ist, wird es schon sehr, sehr kompliziert. Und das ist eigentlich immer dann der Punkt, wo wir dann uns sehr wohl fühlen, wenn es komplexe Anlagen gibt und eben nicht nur ein Batteriespeicher und vielleicht eine PV-Anlage. Und wir eben dann mit unserem EMS auch Multi-Use-Case-Optimierung machen können, um auf verschiedene Tarife, aber vielleicht auch ein bisschen Day-Ahead und kontinuierlich Intraday optimieren können. Das ist da, wo wir hinkommen wollen. Also Wettbewerb im weitesten Sinne ja, weil der Markt natürlich über letztendlich die Volatilität geht. Also wenn man so will, ist es Wettbewerb, aber wir wollen ja alle auch eine Energiewende bringen und die Services müssen danach auch noch weiter betrieben werden. Und der Punkt ist ja auch, das Front of the Meter ist ja auch jetzt gerade, passiert ja gerade nicht so viel, weil die Netze da ziemlich dicht sind und die Anliegen für Netzanschlüsse sich gestapelt haben und jetzt erstmal abgearbeitet werden müssen. Ich sehe die ganz große Chance eigentlich bei den Industriestandorten mit bestehender Netzanschlusskapazität, die sich dort einen Batteriespeicher dazustellen und dann eben, wenn es gut läuft, sogar eine Netzentgeltbefreiung auch noch on top bekommen. Da wird ja, also ist ja gerade auch einer der großen Diskussionspunkte, wie kann das gelingen, wie kann da auch Planungssicherheit gelingen, um letztlich ja die ganze Regulatorik zu bypassen und dann aber auch den, ja, Business Case der Industriekunden zu stärken, die ja dann wiederum eigentlich das ja, gesellschaftliche Rückgrat sind und ja sich unabhängiger dann machen können von schwankenden Gaspreisen.
Mhm. Ja, da können wir auch mal ganz kurz drüber sprechen. Das ist wahrscheinlich dann eines der Werteversprechen, die ihr dann auch einbringen könnt. Also es ist eines dieser großen Verkaufsversprechen, die ihr dann auch habt, dann genau diese Unabhängigkeit beziehungsweise dann auch eine gewisse Preisstabilität zu garantieren.
Das ist der positive Nebeneffekt, wenn man entweder sich selber dann mit dem Energiemarkt beschäftigt und ja letztendlich dem Fakt, dass wir immer noch knapp 70% der Gesamtenergieströme in Deutschland beziehen, also in Form von Gas, Öl und so weiter. Und man sich ja dann eigentlich einfach vor Augen führen muss, okay, und wenn diese Märkte ja immer volatiler oder unsicherer werden, dann ist es total wichtig, dass man sich selbst irgendwie mit erneuerbaren Energien versorgt. Und da die Sonne nun mal nur mittags scheint und der Wind weht, wann er will, gehört die, ja, die Energiedienstleistung und Optimierung eigentlich dazu, um das kostengünstig zu optimieren. Ansonsten schmeißt man eben die Hälfte weg.
Dieser Tage wird ja viel auch insbesondere politisch darüber diskutiert, dass man wieder mehr Gas braucht, um die Industrieproduktionskosten, den Standort Deutschland wieder attraktiver zu machen, gerade auch jetzt in Zeiten der Energiekrise, in diesen ganzen geopolitischen Verwerfungen, in denen wir gerade verstrickt sind. Was kannst du dem entgegensetzen? Also mit dem, was ihr als Lösung baut, kannst du dich aus dem Fenster lehnen und sagen, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht, sondern wir können mit einem guten Algorithmus, mit einer guten Steuerung von einerseits Netzbetrieb oder Netzbezug von Energie und andererseits eben dem Eigenverbrauch da ganz entspannt sehr wettbewerbsfähig sein mit den Kosten?
Ja, also wir werden sicherlich noch eine ganze Menge Gas brauchen. Das darf man jetzt auch nicht einfach so wegreden. Aber ich glaube, es wäre ein Fehler jetzt, ohne überhaupt mal darüber nachzudenken, wie wir bestehende Flexibilitäten nutzen können, entsprechende Anreize, also auch durch flexible Netzentgelte, vielleicht sogar mehrere Strompreiszonen. Also diese ganze Diskussion, die ja auch geführt wird, die da unser Strompreissystem oder unser Energiemarkt aktuell immer noch echt verteuert, die muss auf jeden Fall geführt werden. Und bevor wir dann irgendwie große Gaskraftwerke bauen, was ja auch mal lustig ist, die wissen ganz genau, wie viele Gaskraftwerke wir brauchen, aber alles andere wissen sie nicht. Die werden ja dann auch subventioniert werden müssen, weil diese Gaskraftwerke, die haben ja dann auch nicht hinreichend viel Volllaststunden. Das heißt, sie werden sich nicht selbst tragen. Also das Hauptargument, was man dann immer gegen Erneuerbare sagt, ne, trifft dann im Grunde da nicht zu. Aber ganz klar ist, wir tun gut daran, wenn wir die Flächen, die wir haben, nutzen für Solarenergie und Windenergie und diese Energiequellen dann auch effizient nutzen und nicht Milliarden für Redispatch-Kosten und so weiter ausgeben. Das heißt, darauf sollte der Fokus sein. Ich würde sogar noch weitergehen. Man muss sich dann halt auch überlegen, welche Industrien man privilegiert und welche nicht, weil dort natürlich auch ein Ungleichgewicht ein Stück weit ansonsten besteht. Also wir werden nicht drum herum kommen, ein Stück weit immer noch weiter auch fossile Energien zu nutzen. Und dann natürlich die nächste große Frage, wie soll es mit Wasserstoff gelingen? Auch da brauchen wir diese, also haben wir so ein fünffaches Henne-Ei-Problem quasi. Bei den Startup-Szene kennt man eigentlich nur immer ein doppeltes oder sowas, aber fünffaches Wasserstoff ist schon krass. Und da müssen wir die Köpfe echt zusammenpacken und uns Gedanken machen, weil was ist denn die Alternative? Ne? Das, finde ich, ist ja immer die Frage. Was ist die Alternative?
Ja. So, ihr seid aber mit eurer Lösung, die ihr jetzt dort einbringt, ist das richtig raus, relativ technologieagnostisch. Das heißt, ihr bringt quasi eine Art Betriebssystem in einen Betrieb mit hinein, also ein Energie- ein energetisches Betriebssystem, wenn man so möchte. Aber euch ist erstmal egal, ob ihr jetzt den Eigenverbrauch einer PV-Anlage, vielleicht sogar einer kleinen Windkraftanlage, vielleicht sogar einer Biogasanlage, die Strom generiert, dann trackt. Das heißt, da seid ihr relativ technologieagnostisch und auch herstellerunabhängig. Das ist ja auch erstmal ein riesengroßer Vorteil. Und wie stabil ist denn jetzt eure Algorithmus, eure Software? Ist da gerade jetzt auch, wir sehen ja auch viele Diskussionen um SaaS-Modelle. Ihr habt eine ich glaube, man kann mit, wahrscheinlich seid ihr jetzt tatsächlich auch eher in dieser SaaS-Kategorie einzusortieren, da auch eine große Herausforderung durch KI, dass gerade SaaS-Modelle unter Druck geraten, weil die Daten, die ihr jetzt verarbeitet mit eurem Algorithmus, kann möglicherweise auch in Zukunft schnell auch eine externe KI machen, oder ist das gar nicht so einfach?
Ja, also ich fürchte, es ist gar nicht so einfach, weil sonst wären wir schon deutlich weiter, als wir dachten. So ist das ja auch immer. Also wir haben, im Grunde sind wir der Intelligence Layer. Also es gibt, die Betriebe funktionieren ja. Die sind nur optimiert auf zum Beispiel Nennleistung und was weiß ich. Die brauchen jetzt einfach quasi ein Upgrade, was dann auch auf Anforderungen eingehen kann, was dann neue Regulatorik oder was weiß ich anbelangt. Ne? Also du kriegst einen neuen Vertrag, das kriegt der Algorithmus als Basis, um weiter zu optimieren. Das ist ja aktuell nicht so. Aktuell kriegst du einen neuen Vertrag und alles läuft so weiter wie bisher. Und das funktioniert bei uns, also wir programmieren mit KI, da sind dann natürlich Large Language Modelle und so weiter drin. Aber unsere KI ist selbst entwickelt und ist auch nicht zu vergleichen mit Large Language Modellen, sondern, also wir haben ja Time Series, das heißt, es ist ein ganz anderer Use Case, es ist eine mathematische Optimierung, also das heißt, wir haben auch verschiedene mathematische Layer drin und dann haben wir halt Endwerte sozusagen, wo Differenzen auftauchen, die wir dann erstmal mit unserer eigenen Intelligenz auch weiter optimieren und dann aber KI nutzen, um zum Beispiel mit Reinforcement Learning dann das weiter zu automatisieren. Und das ist gerade, weil wir auch mit bestehenden Infrastrukturen arbeiten, in der Industrie mit Sonderanlagenbau, also wo im Grunde eigentlich keine Anlage aussieht, wie, ich meine, es will kein Investor hören, aber es ist also immer the real talk. Ne? Also es ist alles Sonderanlagenbau und da kostet ein Meter Rohr 2000 Euro teilweise in den richtig Chemieanlagen. Also es ist richtig, da sind richtig Stunden reingegangen. Und das zu optimieren mit KI einfach so, das wird nicht passieren. Das heißt, da muss man wirklich ganz viel Know-how reinkippen. Und ich sage auch mal, früher, da gab es halt auch Anlagenfahrer, die sind in den Maschinenraum gegangen und wussten, was die Sache ist. Und das gibt's einfach nicht mehr. Und das ist jetzt eigentlich erstmal der Schritt für uns, da wieder hinzukommen. Dass man die Fachkräfte, die es ja auch nicht gibt, ersetzt, indem wir die Software nicht vergessen lassen und gleichzeitig noch dazu lernt, wenn normaler Anlagenführer schlafen würde. Dann kommen natürlich die ganzen mathematischen bzw. die multivariaten Optimierungsfunktionen dazu. Das heißt, wir können vielleicht noch 1 plus 1 rechnen, aber sobald die Rechnung, die Formel zu kompliziert werden, steigt man da halt auch nicht mehr durch. Und damit diese Funktionen dann auch konvergieren in einer Zeit, die auch wiederum die Kommunikation mit dem Energiemarkt attraktiv machen, brauchen wir insbesondere mathematische Algorithmen, die dann mit KI automatisiert lernen und klüger werden.
Das macht ihr, Flexility. Sag mal ein bisschen was zu eurem Unternehmen jetzt nochmal ganz kurz. 15 Leute hast du gerade gesagt. Wie lange gibt es euch schon? Was sind so eure nächsten großen Meilensteine? Wie schaut die Finanzierung aus?
Ja, wir sind 22, haben wir uns gegründet. Wir mit 4 Gründern. Wir sind jetzt 15 Mitarbeitende. Sind jetzt auch gerade im Fundraising, also auch auf der Suche nach passenden Partnern, die eben auch auf der Suche sind nach einer Software, um weiter zu skalieren. Also wir haben Bock, auch richtig Impact zu machen. Das ist auch die Gründungsgeschichte. Also warum stehe ich jeden Tag auf? Ich sehe Europa irgendwie zwischen den Fronten und ich möchte, dass wir was draus machen und sehe ja als Energie, als echten wichtigen Enabler, der ja aber halt auch irgendwie funktionieren muss. Und wir haben Flexility mit 4 Männern gegründet, sind jetzt aber einmal eine starke Frauenquote jetzt auch drin. Wir leben halt diese Diversität möglichst, weil wir auch wissen, okay, wir brauchen nicht nur ein resilientes Energiesystem, wir brauchen auch ein resilientes Team. Ist auch nicht immer so leicht natürlich, aber glauben schon, dass wir auch bei den Partnern auch viel auf Vertrauen setzen. Also wir sind insofern kein ganz klassisches Startup, was jetzt die Welt regieren möchte, sage ich mal, und alle verdrängt, sondern wir schauen eigentlich darauf, wie werden wir ein stabiles mittelständisches Unternehmen für den Mittelstand in Europa und weltweit. Also wie können wir diese Technologie auch exportieren mit den Werten, die Europa letztendlich irgendwie auch mal gegründet hat, um nicht zu vergessen, warum macht man das eigentlich? Warum tut man sich sozusagen diese Herausforderung an? Ja. Und damit machen wir auch ganz gute Erfahrungen.
Ihr seid ja jetzt in Deutschland vor allem aktiv, ne? Oder habt ihr schon andere Märkte im Blick?
Wir haben auch schon andere Märkte im Blick mit Partnern vor allem.
Okay, welche sind es?
USA, Asien.
Genau, aber dafür ist ja jetzt wahrscheinlich die Finanzierung auch notwendig, ne? Wie groß ist die Finanzierungsrunde? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir suchen 2 Millionen für die nächsten 2 Jahre. Und das, was dann kommt, muss man mal sehen. Also es ist gerade hochspannend auf jeden Fall, wie sich das weiterentwickelt, gerade auch mit dem Versuch, in europäische Investoren zu finden und sich nicht irgendwie von amerikanischen Investoren zu sehr locken zu lassen, weil das natürlich auch Teil unserer Kernwerte sind. Gleichzeitig müssen wir eigentlich auch schauen, dass wir noch schneller wachsen. Also das ist so, sind eigentlich mit die größten Herausforderungen, finde ich, in der Organisationsentwicklung.
Danke, cooles Unternehmen, cooles Thema. Ihr seid echt schon ziemlich weit. Klingt mega spannend. Also wahrscheinlich kann man nach diesem Gespräch echt nur allen empfehlen, sich mal ganz genau anzuschauen, was ihr dort macht und wie stark ihr denn auch wirklich zu Energiekosten Ersparnissen beitragen könnt. Gibt es noch irgendein Thema, was wir jetzt noch gerne nochmal ansprechen sollten oder haben wir das einfach ganz gut beleuchtet jetzt?
Ja, es gibt wahrscheinlich viele Themen, die man besprechen kann. Mich würde interessieren, wie du den Markt siehst aktuell. Also du sprichst ja auch mit anderen in dem Markt und tut sich ja total viel. Du hattest das vorhin auch in einer Frage so ein bisschen angedeutet. Wir brauchen ja unglaublichen Hochlauf auch an Batteriespeichern. Gleichzeitig höre ich teilweise die Diskussion, dass wir gar keine Batteriespeicher brauchen oder sie tauchen halt nicht in irgendwelchen Gesetzespapieren auf. Wie kann das denn gelingen, eigentlich diese Vision in dieser, gerade in Deutschland teilweise sehr ängstlichen Gesellschaft auch als Chance zu sehen, um eigentlich auch diese Bewegung, die wir brauchen, eine Unabhängigkeit, das ist es ja eigentlich, ist eine Freiheitsbewegung, könnte man sagen, zu schaffen. Und das halt auch als eine gemeinsame Bewegung. Vielleicht so eine, also als Meta-Ebene und Frage.
Jetzt drehen wir den Spieß um und ich bin jetzt der Interviewte sozusagen. Wir haben ja hier im Format ja bewusst jetzt das so gesetzt, dass wir vor allem jetzt erstmal euch kennenlernen. Auch, aber ich kann trotzdem kurz einen Take geben und dann können wir alles weitere ja nochmal offline auch besprechen. Also ich sehe das aktuell so in der Tat, dass es politisch wirklich sehr viel schwieriger geworden ist als in der Vergangenheit. Das ist sicherlich auch so ein bisschen auch so ein Downer aus den letzten 12 Monaten heraus, dass so die alten Kräfte wieder aus ihren Löchern gekrochen sind und irgendwie eine alte Welt auch wieder da haben wollen mit irgendwelchen Gaskraftwerken und fossilen Kraftwerken. Das ganze Thema Atomenergie wird wieder hochgespült. Alles Diskussionen, von denen wir eigentlich alle dachten, dass sie abgehakt wären. Denn wo wir doch eigentlich schon angekommen sind, technisch sind eben hochflexible, hochdezentrale, hochresiliente Energiesysteme eben auf Basis von erneuerbaren Energien, Batteriespeicher, einen optimierten Energieverbrauchs einerseits und eben auch Energieerzeugungsmix, der wirklich sehr dezentral auch organisiert wird. Und wo dann auch als Herzstück dann solche Technologien zum Tragen kommen, wie ihr sie ja auch einsetzt, nämlich über Software-Algorithmen, diesen Angebot und Nachfrage quasi auch sehr kosteneffizient zu steuern. Ich setze deswegen sehr stark eigentlich auf den Markt, jetzt überraschenderweise, und tatsächlich auf die Unternehmen. Denn ich glaube, dass vieles an diesen politischen Diskussionen auch wirklich zur Seite wegwischen kann. Aufgeweckte Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, dass sie schon heute Kosten sparen können mit solchen Systemen. Sie müssen vielleicht manchmal ein bisschen komplexer denken, sich manchmal auch mit Technologien auseinandersetzen, auch mit Themen auseinandersetzen, die sie vielleicht vorher auch von ihren Energieversorgern auch dann mehr oder weniger einfach auf dem Silbertablett serviert bekommen haben, aber jetzt durch eben eine Eigenerzeugung da auch in eine Eigenverantwortung auch reinkommen. Aber technologisch ist das ja alles machbar und möglich und gerade auch mit solchen Partnern, wie ihr das dann auch seid. Also ich setze wirklich tatsächlich darauf, lasst den Markt jetzt wirklich mal agieren. Technologien werden sich irgendwie schon durchsetzen. Die Zahlen sprechen zumindest dafür. Und ja, deswegen kann ich auch euch nur sagen, volle Kraft voraus.
Ich sehe es genauso, ja.
Genau, es ging ja so ein bisschen auch darum, jetzt euch nochmal so ein bisschen zu beleuchten hier. Ich glaube, das hast du echt schon sehr, sehr gut dargestellt. Flexility, seid ihr da wirklich ganz vorne mit dabei. Daike, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch und alles Weitere machen wir einfach offline.
Total bis gerne. Dann, ja? Alles klar.
Ciao.
Danke, David.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.